SWR 2 Essay.
Der geliebte Vater ist gestorben und wird beerdigt. Der zärtliche Text des Sohnes ist verwoben mit den Beschreibungen der Nahtoderfahrungen von Peter Nadosch und der Religion. Was ist seit jeher das Berückende am Meer, am leeren, unendlichen Horizont? Das Berückende ebenso an der Wüste oder einer Gletscherlandschaft? Es ist nicht der Blick ins Nichts. Es ist die Schönheit des Nichts. Hören Sie, wohin der Vater ging, oder die Schönheit des Nichts. Radio-Essay von Navid Kermani in der Regie von Nicole Pausen. Mein Name ist Michael Lissek.
Totenwaschung. Ich hätte nicht geglaubt, dass ein Erlebnis noch tiefer auffühlen könne als die Geburt des eigenen Kindes. So tief, dass du es an der Oberfläche erst mit Verzögerung bemerkst. Im Vergleich wirkte das Sterben beinahe natürlich, jedenfalls nicht überraschend. Ein Übergang, von dem ich bereits viel gehört und manches gelesen hatte. Und genau so war es dann auch. Der Atem hörte auf und ich sah dem Vater noch hinterher. Etwas Lebendiges blieb kurze Zeit im Raum. Bei der Geburt hingegen, weil die Richtung die entgegengesetzte ist und man in Händen hält, was bereits ein Geschöpf ist, überwog die Fassungslosigkeit, die ins Glück, in die Begeisterung ausschlug. Am Totenbett blieb ich nach dem ersten Schock und recht wenigen Tränen ruhig, aufmerksam und ganz klar, froh, dass der Vater friedlich gegangen war. Seine Hand auf dem Bauch, die andere entspannt neben dem Körper, die Gesichtszüge um Jahrzehnte verjüngt. Erst beim gemeinsamen Totengebet, als nach der Familie auch der Geistliche eingetroffen war, brachen die Tränen aus mir heraus. Und selbst das leuchtete mir ein. Dem schlechten Unerklärlichen wie bei der Geburt begegnete ich erst, als ich ein paar Tage später den eiskalten Leib gemeinsam mit dem Bruder wusch, mit großer, ja, zärtlicher Behutsamkeit, angeleitet vom Bestatter und einem Geistlichen der Moschee. Dieser ganze, sich lang, ohne jede Eile hinziehende körperliche Vorgang. Es war viel weniger schlimm, als ich befürchtet hatte. Selbst der Geruch, der gerade noch merklich in die Nase stieg, selbst der Geruch fühlte sich richtig an. Es war nur überraschend, dass der Körper noch da war. Man ihn berühren konnte. Eine Hülle jetzt. Niemals habe ich stärker empfunden, dass der Mensch Würde hat, wenn selbst nach seinem Tod er so freundlich und respektvoll behandelt wird, bis hin zu seiner Scham, die anders als im Krankenhaus, wo er täglich den Blicken und den elendsten Situationen ausgesetzt war, stets gewahrt blieb. Der Bestatter hob das Tuch, das die Scham bedeckte, für die Reinigung nur wenige Zentimeter an und wandte zusätzlich seinen Blick ab. Als der Vater bis in alle Poren sauber, auch sein Haar mit Shampoo gewaschen, er mit den feinsten Essenzen des Libanons bestäubt und ins weiße Tuch seines Pilgergewands gewickelt war, hoben wir ihn zu viert an und legten ihn gemeinsam betend in den Sarg. Wohin der Vater ging? Um etwas zu erfahren, durchforste ich seit Tagen die Berichte von Menschen, die zurückgekehrt sind, also Nachricht bringen könnten. Einen eigenen Vorgeschmack hat jeder, der einmal geglaubt hat, zu sterben. Etwa, wenn du bei hohem Tempo die Kontrolle über Steuer verlierst und wie in Zeitlupe auf ein entgegenkommendes Auto oder auf einen Baum am Straßenrand zugleitest. Am genauesten aber schildert Peter Nadosch, gut, dass auch ein Schriftsteller dem Tod nahegekommen ist, die beiden so starken, offenbar vorherrschenden Eindrücke. Zum einen die Unmöglichkeit, in Beziehung zu treten zu den Menschen ringsum, obwohl du sie wahrnimmst, sogar hörst und staunst, wie der Arzt oder Pfleger schwitzend über dir hockt. Der Schrecken im Gesicht der großgewachsenen Krankenschwester, die vom Bettende zuschaut. Gerade war sie noch so betont geschäftsmäßig gewesen. Zum anderen die Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Gegenwart. Bis zum Aussetzen des Herzschlags hat der Infarkt die Realität eines Albtraums, der ungeheure physische Schmerz natürlich und noch bedrängender die Luft, die es nirgends mehr gibt. Nicht in der Bierstube, nicht beim Bezahlen, nicht auf der Straße. Nicht einmal an der frischen Luft gibt es Luft. Die Umstehenden, die Passanten tun wie verabredet, als bemerkten sie dich nicht, um nicht einschreiten zu müssen. Vielleicht fällst du tatsächlich nicht auf. Immerhin stehst du noch auf den Beinen, wenn auch gebeugt, gegen eine Hauswand gestützt. Wahrscheinlicher jedoch steht Nächstenliebe nicht jedem jederzeit zur Verfügung, spottet Nardosch im Rückblick.
Ziemlich bestürzend,
inmitten der anderen zu existieren. Am Ende merkte der Vater, dass keiner von uns ihm hilft. Immer saß jemand neben ihm, oft mehrere von uns. Aber wir drangen nicht mehr zu ihm durch. Nicht einmal die Gebete, für die er in den Monaten zuvor noch dankbar gewesen war, nicht einmal die Koranrezitation schien ihn zu interessieren. Mir zuliebe tat er so, als freue er sich, wenn ich die CD auflegte. Aber als ich mitten in der Sure auf Stopp drückte, war es ihm genauso recht. Die Anweisungen, wen wir anrufen sollten, gab er wie aus der Ferne, murmelte nur den Namen, damit wir die Nummer wählen, stöhnte eine Begrüßung, hörte ein, zwei Minuten den unsicheren Aufmunterungen am anderen Ende der Leitung zu, bevor er das Handy sinken ließ. Obwohl uns klar war, dass wir an seinem Todesbett saßen, unterhielten wir uns mehr untereinander als mit ihm. Um 6:30 schalteten wir wie jeden Samstag die Sportschau an. Und erst nach seinem Tod fiel uns auf, dass der Vater nicht mehr an Fußball interessiert gewesen war. Wahrscheinlich hatte er sich gewundert. Vielleicht hatte es ihn auch geschmerzt, dass wir noch hingesehen haben. Merkten wir es denn nicht? Als wir gegen Mitternacht fragten, ob einer im Zimmer bleiben soll, war es ihm, das war ein starker, auch bitterer Eindruck. Es war ihm wirklich egal. Als ich gegen 5:30 ins Zimmer zurückkehrte, lag er friedlich da. Erst wenn das Herz aufhört zu schlagen, geschieht das Fantastische, berichtet Nardosch. Etwas höchst Interessantes nimmt seinen Anfang. Die kläffenden Höllenhunde würden nicht wollen, dass er davon erzählt, notiert er ungewohnt dramatisch. Ein großer Lichtschalter wird betätigt. Der Hauptschalter. Die Wahrnehmung hört nicht auf, nicht einmal das Denken. Sie verliert nur jedes Verhältnis zur Zeit. Und jetzt das Entscheidende.
Das wird vom Bewusstsein mit solcher Bereitwilligkeit akzeptiert, als hätte es nicht erst eine vorläufige Kenntnis davon, sondern wäre durch ein früheres Erlebnis vertraut. Durch dieses neue Wissen werden die kleineren Zeiteinheiten und Strukturen ununterscheidbar, die irgendwann Zeitspuren im Bewusstsein hinterlassen haben, einer Zeit zugeordnet waren und es im All der Zeitlosigkeit schwebend noch immer sind. Deine einstigen Erlebnisse schweben als Schatten von Planeten mit dir.
Ich nehme an, die unerklärliche Vertrautheit, als hättest du das Gleiche früher einmal erlebt. Nur was bedeutet früher, wenn du das Gefühl für Zeit verloren hast? Ist die Erinnerung an den Mutterbauch? Irgend so etwas in der Art. Oder die Vorprägung durch Erzählungen und Mythen. Aber selbst Auferstehung oder Paradies leiten sich von den Urerfahrungen ab, die sich in jedem Menschen erneuern. Geburt, Liebe und Tod. Offenbarung heißt nicht, dass etwas vom Himmel fällt, sondern dass in der Kunst oder in der Natur, beim Sex, während der Meditation oder in der Raserei, vielleicht auch in der Mathematik oder Physik, jedenfalls widerspricht es dem Denken nicht, ein Zusammenhang offenbar wird, den du in der alltäglichen Erfahrung nicht erkennst, allenfalls spürst, nachdem du fragst, beim Sterben auch? Er tat nur so, als freue er sich über den Koran. Offenbar drang nicht einmal Gott noch zu ihm durch. Oder Gott war schon identisch mit ihm selbst. Er lag friedlich da, der Kopf durch das Kissen erhöht, keine Gliedmaße verrenkt, die Lippen wie zum Atmen leicht geöffnet, die Haut noch warm, das Gesicht rosig und fast faltenlos, nicht die leiseste Anstrengung auf der Stirn, die Lider gesenkt, als müsstest du ihn nur ansprechen oder am Arm berühren, dann öffnete er die Lider sofort. Aber wer würde einen solchen Schlaf stören wollen? Ja, den Anblick halte ich mir vor Augen, wann immer ich ihn vermisse. Also jede Sekunde bis hierhin. Nádosh, der bis auf die Höllenhunde nie biblisch wird, schreibt von einer unendlichen Verzückung, nach welcher er sich in seinem körperlichen Dasein immer gesehnt habe. Später von Euphorie, vom grandiosesten androgynen Zustand. Vergessen alles Daseins, hat Hölderlin das genannt, der vor Liebe verrückt geworden ist. Majnun, also klinisch diagnostiziert. Ein Verstummen unseres Wesens, wo uns ist, als hätten wir alles gefunden. Neil Young hat etwas Ähnliches von seinen epileptischen Anfällen berichtet. In schlichteren Worten, oft komme ich darauf zurück. Sein Körper flattere herum, er beiße sich auf die Zunge und haue den Kopf gegen den Boden. Aber sein Geist sei irgendwo ganz anders. Das Einzige, was ihm dabei Angst mache, sei nicht, wie er dahin gekommen ist oder ob er dort bleiben wird, sondern die Erkenntnis, dass er sich vollkommen wohlfühlt. In dieser Leere. Und dieser Schock bringe ihn in die Realität zurück. Nádosh schildert ebenfalls die Trennung des Geistes vom Körper, als ob da ein anderer leide, ein anderer mit dem Tod ringe, einem anderen die Rippen gebrochen würden während der Wiederbelebung und man von sich selbst spräche als einem Du. Dazu der Verlust des Raums, wirklich als schwebten deine Gedanken in einer Art Schwerelosigkeit. Das Ich wird zu dem, dachte ich, was früher ohne Körper war und nun auf ewig ohne Körper sein wird. Inzwischen wusste ich nicht nur, dass jetzt und Geschehen bedeuten, dass ich sterbe. Ich sah auch, wie die Lebenden im Namen ihrer unglücklichen Gemeinschaft fachgerecht und leidenschaftlich versuchten, mich in den Reihen der ihren zu behalten. Mir wird klar, dass der Vater gegen Ende ebenfalls von oben auf uns geblickt haben muss. Auf die ganze Szenerie der Verwandten, die sich an seinem Bett ablösten oder Fußball schauten. Deshalb war er nicht da. Alle bisher gefühlten Gefühle und alle Wahrnehmungen waren präsent. Mit sämtlichen Geschmäcken und Gerüchen. Dass ich etwas davon spüren konnte. Mit dem Fühlen, Riechen und Schmecken, dem ganzen großen sinnlichen Theater, war es vorbei. Was aber nicht bedeutete, dass meine Gefühle inhaltsleer geworden wären. Ich sah, ich erinnerte mich, das von der körperlichen Empfindung gelöste Bewusstsein nimmt als seinen letzten Gegenstand den Mechanismus des Denkens wahr. Anscheinend hatte ich mit dem Mechanismus des eigenen Denkens ein Leben lang ins Nichts hinausgestarrt, das Allgefühl jedoch niemals richtig zur Kenntnis genommen. Mein Sehen kannte keine zeitlichen oder räumlichen Grenzen mehr. Die Einzelheiten meines Lebens standen nicht mit der Geschichte meines eigenen Lebens in Zusammenhang. Eine solche Geschichte gibt es und gab es nämlich nicht, was mich unendlich überraschte. Also deswegen habe ich so krampfhaft nach der Position der Einzelheiten in der ganzen Geschichte gesucht, sagte ich mir. Sie sind nicht an den Raum, an die Zeit geknüpft, wo ich sie vermutet habe. Das Leben des Einzelnen beginnt tatsächlich nicht mit der Geburt und endet nicht mit dem Tod. Wie soll es da ein aus Einzelheiten aufgebautes Ganzes sein? Schreibt ausgerechnet Nádosh, der seine Biografie dauernd in Büchern ordnet.
Doch mein Bewusstsein,
mit dem ich die zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten ablaufenden Ereignisse überhaupt erst erfassen und beurteilen kann, ist mit der Unendlichkeit verknüpft. Was ich abermals mit jener Überraschung zur Kenntnis nahm, die nur auf der Hand liegende Dinge auslösen können. Vorgeprägt oder nicht, ist das genau die Realität? Es erklärt zugleich den Blick. Endlich fällt mir das Staunen in seinem Gesicht auf. Nein, identifiziere ich den Blick meines Vaters als fortgesetztes, zwar beruhigtes, dennoch anhaltendes, leises, gutmütiges, dabei auch spöttisches oder ironisches Staunen. Genau die Realität der Träume, in denen der Vater aufersteht, mir aufersteht. Das ist unendlich tröstend. Denn wogegen ich die ganze Zeit ankämpfe, was mir weiter und immer wieder vor die Augen tritt, allein am Schreibtisch, in Alltagssituationen, Silvester während des Feuerwerks, ist immer wieder dieser Körper im Grab. Ohne Sarg, sein Körper, der verwesende, von Würmern gerade aufgefressene Leib. Ich stelle mir das stets bildlich vor. Es ist grauenhaft. Wie Albträume eben sind. Aber es ist ja kein Albtraum. Das wird wirklich der Vorgang sein, wenn du den Vater jetzt erblicken könntest. Deshalb brach die Tochter, die die Trauerfeier gut überstanden hatte, beim ersten Besuch am Grab in Tränen aus, die gar nicht versiegen wollten. Sie hatte es durch die Erde gesehen, wie es nun einmal ist. Man darf keine Gräber schänden. Und auch ich muss mir einreden, jeden Tag, dass mein Vater gar nicht mehr dort ist, nichts mit dem Körper zu tun hat, dessen Haut sich gerade zersetzt, bis die modernden Organe, die Leber, die Milz, die arme Lunge, das tapfere Herz freiliegen, freigelegt schließlich die Augäpfel. Muss mir einreden, dass mein Vater selbst zur Erde geworden, kein Nichts wird, also in welcher Realität auch immer existiert, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie, aber sicher nicht mehr quer zu allen Deutschen auf dem Melatenfriedhof, wo schräg hinter seinem Grab Willi Milowitschs Seele längst fort ist, fast genau gegenüber die Neven Dumonts zu Staub werden und keine 100 Meter entfernt an der gleichen Hauptachse Guido Westerwelle nicht mehr liegt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Peter Nardosch nicht an Gott glaubt. Der Satz, der ihn leugnet, wirkt fast kindisch, zu billig für ihn. Gott ist leider in der Totalität der Zeit nicht zu entdecken. Ich muss einsehen, dass er nicht existiert. Ich habe mich getäuscht.
Gott ist leider in der Totalität der Zeit nicht zu entdecken. Ich muss einsehen, dass er nicht existiert. Ich habe mich getäuscht.
Sie Tropf, möchte ich ihm zurufen. Nach allem, was wir gelernt haben, ist Gott nichts anderes als diese Totalität. Was soll er denn sonst sein? Doch kaum irgendeine Person. Sie haben selbst nichts anderes aufgeschrieben als eine Offenbarung. Sterben willst du dennoch nicht. Jedenfalls nicht bald. Nach 10 Jahren die letzte Nachsorge. Bitte einatmen, nicht mehr atmen, weiteratmen. 30 Mal habe ich in der schmalen Röhre gelegen, weiß wie ein Raumschiff, gehörte in der Radiologie zur Stammkundschaft, zeitlich etwas versetzt auch ein Stockwerk tiefer in der Urologie. Einmal durchbrach ein Zettel an der Tür die Routine. Wegen eines Trauerfalls heute geschlossen. Am nächsten Morgen die Gewissheit, als ich anrief, um einen neuen Termin zu vereinbaren. Mein Urologe war so unerwartet wie plötzlich gestorben. Kaum älter als ich, vor dem ich mich alle 3, später alle 6 Monate entblößt hatte, während ich kaum mehr von ihm erfuhr, als dass er die Berge liebte und täglich Zeitung las. Sein Gipsbein nach einem Skiunfall war schon das Aufregendste gewesen bei unseren Begegnungen. Ansonsten alle 3, später alle 6 Monate, der Befund nach dem abschließenden Ultraschall. In Ordnung, Sie können sich wieder anziehen. Hier die Papiertücher zum Saubermachen, hab in der Zeitung gelesen und auf Wiedersehen. Um ihn hätte sich jemand sorgen müssen, nicht um mich. Nach der Computertomographie warte ich wie immer auf dem Flur der Gemeinschaftspraxis, um zum Radiologen gerufen zu werden. Da schreibt Peter Nardosch plötzlich über das Licht. Und zwar genau so, gespenstisch genau, wie in Sure 24, Vers 35. Als ob es in einer Nische stünde, weil du Gott nicht einmal bei der Auferstehung direkt siehst, sondern seinen Widerschein. Weshalb vom Heiligen überhaupt seit jeher nur vermittelt gesprochen wird, Konjunktiv, Vergleich oder. Es wird gesagt, dass gesagt wird, dass
es kommt aus einer fernen Lichtquelle,
es kommt aus einer fernen Lichtquelle
und verbreitet einen diffusen Schein. Es kommt aus einer fernen Lichtquelle und verbreitet einen diffusen Schein,
erinnert sich Nardosch.
Es ist eine indirekte,
es ist eine indirekte,
sozusagen verschleierte Helligkeit, als hätte man eine Mattscheibe, wo die in Wahrheit sehr starke Lichtquelle geschoben.
Immer deutlicher wird Nardosch bewusst, dass das Licht draußen ist und er im Innern einer Höhle oder eines Rohrs oder Kanals. Beschreibt detailliert den Vorgang, wie er sich dreht. Erst jetzt fällt mir an Boschs Aufstieg ins himmlische Paradies die Körperdrehung auf dem Weg vom Uterus in den Geburtskanal auf. Im Buch habe ich sie nicht vermerkt. Beschreibt auch die Falten, die Vielzahl feiner Falten der Innenwände. Dann hat der Ausgang auch noch die Form eines stehenden Ovals, die rechte Seite weiter geöffnet als die linke.
Ich wusste. Wenn ich diese Grenze zwischen Dunkelheit und Licht überschreite, gibt es kein Zurück mehr. Ich hätte aber nicht sagen können, ob es sich um meine Geburt oder um meinen Tod handelte.
Ein Stück lag noch vor mir.
Ich konnte den Ausgang nicht erreichen.
Immer noch will Nardosch von Gott nichts wissen. Dabei spricht er wie im Monotheismus von
der Heimat der Schöpfungskraft.
Mit welcher die übermäßigen Bewusstseinsinhalte unabhängig von der gewöhnlichen Geschichte seiner Persönlichkeit verbunden seien.
Bildhaft, im Hirnstamm erfassbar.
Erwähnt den androgynen Zustand, weil du wie Gott Mann und Frau zugleich bist. Und bestätigt die Ganzheitserfahrung, dass eines zu sein mit allem, was lebt, Hölderlins, in seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren ins All der Natur. Nardosch konzidiert sogar, dass Licht die glaubwürdigste Metapher für Gott ist, um dennoch festzuhalten, dass Gott auch im Universum des Lichts nicht auffindbar sei. Als ob Gott etwas Eigenes wäre innerhalb des Universums, das er schuf. Und dann ist er es, Peter Nardosch, der genauer, als ich es je las, die Funktion der immer gleichen Gegensätze wie Licht und Dunkelheit, Geburt und Tod, Mann und Frau, Vater und Mutter, Schönheit und Schrecken benennt, die seit jeher die Wirklichkeit begreiflich machen sollen in ihrer Paradoxie.
Mir ging es wie einem, der dank eines anschaulichen Vergleichs den wirklichen Ort des Geschehens erkennt.
Fast hätte ich das Stoßgebet vergessen. So sorglos bin ich, als ich ins Zimmer des Radiologen trete, der wie immer einen ersten Eindruck von den Aufnahmen gibt, bevor er sie dem Urologen schickt, also dem Nachfolger des verstorbenen Arztes. Seelenruhig setze ich mich hin, das scheint meine Methode zu sein, genauso in Liebesdingen, männlich und rational, bloß nicht gefühlig. Umso mehr machen den Männern Schmerzen zu schaffen und, wenn sie nicht einmal mehr über die eigene Pisse herrschen wie im Alter oder ich nach der Operation. Dann ist Schluss mit männlich und rational, so sehr sie sich Mühe geben, die Fasson zu wahren. Kummer, Angst, Einsamkeit sind offenbar besser zu ertragen, als wenn das Leid real wird, physisch und erst recht, wenn es riecht. Auch beim Zahnarzt immer das gleiche Bild, wenn sich die Männer, immer die Männer, als Waschlappen entpuppen, unter allen Waschlappen der größte ich selbst, jedenfalls beim Zahnarzt. Wie auch immer. Kein Herzklopfen, wenn ich ins Zimmer des Radiologen trete. In 10 Jahren nie. Nur das Stoßgebet. Und das hätte ich beinahe vergessen, weil ich in Peter Nardoschs Buch Der eigene Tod vertieft gewesen war, als die Schwester mich aufrief. Keine Auffälligkeiten. Nirgends, sagt der Radiologe und lächelt mich an. Dann habe ich es jetzt geschafft? Ja, sieht so aus. Herzlichen Glückwunsch. Erst auf dem Flur werden die Knie weich, wie sie es die ganzen 10 Jahre nicht gewesen waren. Und jetzt klopft auch das Herz. Geradezu euphorisch verabschiede ich mich von den Helferinnen an der Rezeption. Das scheint sie zu befremden. Auch beim Friseur, wo ich kurz danach bin, dem gleichen Friseur seit 20, 25 Jahren, wie alles bei mir in Köln so alt und vertraut ist wie möglich. Ereignisse habe ich auf den Reisen genug. Zu Hause darf sich die Welt zum Abgleich nur mit der unsichtbaren Geschwindigkeit von Schnecken oder Pflanzen verändern. Auch beim Friseur, der mich wegen des kleinen Pflasters in der Armbeuge fragt, ob ich Blut gespendet habe, ruft die Nachricht, dass der Krebs bezwungen ist, nicht einmal eine Nachfrage hervor. Nur eine Frau auf dem Stuhl, neben mir, eine Kundin, die mitgehört hat, ruft: Bravo. Der Friseur hingegen kommt sofort auf Fußball zu sprechen. Wie immer seit 20, 25 Jahren, den ersten FC Köln, der abgestiegen ist. Stimmt schon. Ein großer Tag für mich, eine Nichtigkeit für die Menschheit. Vom Urologen nimmt in der Gemeinschaftspraxis auch kaum jemand noch Notiz. Sie sind keine Wissenschaftler, rufe ich den jungen Autoren zu. Sie müssen nicht über Literatur urteilen, sondern brauchen sie zum Leben. Zu ihrem Leben, wenn sie selbst schreiben wollen. Wie Brot und Wasser. Deshalb ist es etwas anderes, wenn sie lesen. Und sie müssen viel, alles lesen. Sonst gelingt allenfalls ein erstes Buch. Mehr gibt unsere Individualität nicht her. Das ist ein völlig anderer Vorgang. Beides ist wichtig, beides ergänzt sich. Zu verstehen, was das Buch sagt und herauszufinden, was es Ihnen sagt. Ihnen allein auf der Welt. Wir bereichern uns, sagt Cioran, über dieses Lesen nur zum eigenen Gewinn. Wir nehmen die Substanz dessen, was wir lesen, in uns auf.
Das ist ein Assimilationsvorgang.
Im anderen Fall, wenn jemand ein Gutachten verfasst, eine Rezension oder wie in den Schulen die abfragbaren Informationen destilliert, bleiben wir geradezu feindlich, bemerkt Cioran. Außerhalb des Buches, selbst wenn wir es bewundern, denn wir dürfen es keine Minute aus den Augen lassen, müssen ununterbrochen daran denken und all das, was es beinhaltet, in eine Sprache transponieren, die nichts mit der des Autors zu tun hat. Der Kritiker kann sich nicht den Luxus leisten, sich gehen zu lassen. Er muss stets luzid bleiben. Aber dieses überscharfe Bewusstsein bedeutet letztlich eine Verkümmerung. Es tötet das, was es analysiert. Der Kritiker nährt sich gewiss, aber von Kadavern. Er kann ein Werk nur verstehen und daraus Nutzen ziehen, nachdem er dessen Lebensprinzip vernichtet hat.
Es tötet das, was es analysiert. Der Kritiker nähert sich gewiss, aber von Kadavern. Er kann ein Werk nur verstehen und daraus Nutzen ziehen, nachdem er dessen Lebensprinzip vernichtet hat.
Nehmen Sie sich aus einem Buch, was Sie wollen. Vergessen Sie den Rest. Überblättern Sie die Seiten, die Sie nicht gebrauchen können. Oder nein, merken Sie sich den Klang. Behalten Sie einzelne Bilder. Unerwartet kommt der Tag, an dem es nur für Sie geschrieben ist. Bewahren Sie irgendeine Verbindung. Behandeln Sie es nicht als tot, wie es auch in meinem Regal allzu oft geschieht. Denn sollten Sie sich nicht einmal vage erinnern, welche Welt sich zwischen den Deckeln öffnet, dann werden Sie gar nicht erst nachschlagen, wenn Sie das Buch brauchen, und sind mehr als nötig auf den Zufall angewiesen. Cioran selbst zum Beispiel. Vielleicht ist jetzt nicht das Alter für seinen Trübsinn. Aber nun haben Sie eine Ahnung, an welche Stellen des Gemüts er rührt. So füllen sich nach und nach die Regale in Ihrem Kopf. Und Sie brauchen nur nach links oder rechts zu greifen, um etwas darüber zu finden, was jetzt gerade wichtig für Ihr Leben sein wird. Ein Widerspruch, eine Deutung, Trost oder Bestätigung. Eine Antwort, die eine ganz neue Frage aufwirft. Sie werden kleiner und größer, wenn Sie Ihre eigene Erfahrung in ein Kontinuum von 5000 Jahren stellen, eine Ewigkeit von eigenen Gnaden. Eine andere braucht es dann vielleicht gar nicht mehr. Sie müssen dem Buch nicht gerecht werden, das wir lesen. Für Sie ist jede Bibliothek eine Werkstatt,
jeder Schriftsteller ein Kollege, der aushilft. Seien Sie Diebe, wie Brecht gesagt hat. Oder wie ich es von jemand anderem geklaut habe, der behauptete, er hätte den Satz von Brecht. Klauen Sie, was Sie wollen. Die gesamte Literaturgeschichte gehört Ihnen. Wenn Sie nur ein Werk hervorbringen, das wiederum in andere, womöglich größere Werke eingeht. Wenn ich sehe, dass jemand einen Satz aus meiner Dissertation zitiert, ohne mich zu nennen, ärgere ich mich. Doch wenn ich mir einbilde, im Roman eines anderen das Echo meines eigenen zu hören, wie verfremdet auch immer, kommt es mir jedes Mal vor wie eine Erfüllung. Wenn Hölderlin sagt, dass wir ein Gespräch sind, meint er keinen Dialog auf einem Podium oder einer Autorentagung. Es meint, dass in jedem von uns viele unterschiedliche und auch fremde Stimmen sprechen. Jedes Buch, Fortsetzung und Neuanfang zugleich ist. Dass wir mit 5000 Jahren Menschheitserfahrung leben, die vielfach aufgeschriebenen Motive, Erfahrungen, Situationen uns aneignen in unserer Welt und Zeit. Utopisch formuliert, alles, was je geschrieben, geht selbst ungelesen ein in jede Schrift. Wie kam ich auf die Predigt? Richtig, wegen der E-Mail zur Vorbereitung des Seminars, für das Peter Nadosch eigener Tod zur Lektüre aufgegeben war. Nachdem die ersten 4 Studenten gesprochen hatten, zunächst stockend, dann wie beseelt, alle anderen gebannt, schwärmte ich. Schauen Sie, das waren 4 eigene Erzählungen, 4 existenzielle Erfahrungen, haben wir gehört, oder sogar 5, wenn Sie meine eigene Lektüre hinzunehmen, die sich mit dem gestorbenen Vater verband, die denkbar persönlichsten Geschichten, die Sie sonst nur Ihren Freunden erzählen würden, aber dank Nadosch, im Gespräch mit Nadosch so, dass es mitteilbar wurde in einer Universität. Näher waren wir uns nie. Fast alle lebten in einem Danach und staunten, dass sie nicht allein mit solchem Erleben waren. Ein Student mit langen Haaren und Bart rätselt bis heute, warum er auf der Fahrt zum Krankenhaus im Geist über die Juden wetterte, als im Radio eine Meldung über Israel oder den Nahen Osten lief, und im Wartezimmer der Notaufnahme. Weil niemand sonst Deutsch sprach, ärgerte er sich kolossal, dass Deutschland von Fremden überrannt wird. Was für ein Rassist steckt da in mir, von dem ich nichts wusste. Eine Studentin, die stets ernsthaft, besonders empfindsam, auch zurückhaltend ist, mit einem warmen Blick, der ihre sehr entschiedenen, grundfeministischen Ansichten noch überzeugender macht, hebt so trocken wie auf einem Amt an, dass sie als Baby schon einmal gestorben sei. Immer wieder der gleiche Traum während ihrer Jugend. Sie sieht sich von oben in eine rote Decke eingehüllt und wird aus einem Taxi gehoben. Und draußen, im Freien, da ist ein starkes Licht.
Ich möchte betonen, dass ich mich nicht gerade
aus der Tiefe auf das Licht zubewegte, sondern mich dabei drehte, als würde mich ein Schraubengewinde weiter befördern. Paradox nur, dass das Mädchen im Traum die Szene von oben beobachtete, jedoch gleichzeitig den groben Bezug der Rückbank und die weiche Decke auf der Wange spürte. Diese Stofflichkeit, die sei noch jetzt, während sie spreche, vollkommen gegenwärtig. Die letzte Wirklichkeit, weil sie nicht diskursiv ist, lässt sich seit jeher nur in Bildern und Widersprüchen ausdrücken. Und sei es mit dem trivialen Staubsaugerrohr, in dem Peter Nadosch zu verschwinden glaubte. Als das Mädchen der Mutter berichtete, was sie immer wieder träumt, ärgerte sich die Mutter über den Vater. Denn vereinbart war, dass die Tochter erst mit 18 Jahren von ihrem Nahtod erfährt. Der Vater hat mir nichts gesagt, beteuerte das Mädchen, aber das konnte die Mutter nicht glauben. Oder wenn es der Vater nicht war, musste es jemand anders dem Mädchen verraten haben, denn genau so war es geschehen. Im Taxi zum Krankenhaus, eingewickelt in die rote Decke, der Vater in der Wagentür, der das Baby entgegennahm. Selbst die Drehung, wenn sie sich die Szene vor Augen führt. Die Eltern sprechen ihr immer noch ab, dass sie den Traum hatte, ohne vorher je davon gehört zu haben. Sie sind beide Mediziner. Wie alt waren sie gewesen, als das passierte, frage ich und nehme an, mindestens 1 Jahr. Eher mehr. Noch weiter kann eine Erinnerung nicht zurückreichen. 3 Tage, antwortet die Studentin. Vergiftung. Kaum, dass ich nach Hause gebracht worden war.
Es war ganz so, als würde ich etwas von einem höheren Punkt aus fotografieren, als ich es sah. Die zur Erklärung des Phänomens notwendigen Stichworte fehlten im Bewusstsein. Bis zu einem gewissen Grad war selbst die Fähigkeit zur ironischen Betrachtung geblieben. Sogar die Fähigkeit, wie ein Fotograf zu sehen, war noch erhalten. Mit wohlwollender Nachsicht beobachtete ich die beflissenen Hände, die Behaarung auf ihnen, die emsige Aktivität meines Bewusstseins, meine unerklärliche optische Täuschung. Aber dieser gemessen an der Realität zu hohe Blickpunkt entsprach der Perspektive jenseits der begrifflichen Welt.
Seltsam, sagt die Studentin, fast mehr zu sich selbst jetzt. Man spricht nicht gern über so etwas, als ob man sich schämt. Ja, denke ich, man spricht nicht gern über so etwas. Keines der Bücher von Aischylos bis Svetajewa sind aus Vergnügen geschrieben. Sie verstehe die Tiere, fährt sie fort, da kein anderer Student sich meldet. Sie verstehe die Tiere, die sich zum Sterben in den Wald zurückziehen oder wenn sie verwundet sind. Vor einigen Wochen hatte sie mitten auf der Straße plötzlich Magenkrämpfe. Ganz schlimm, konnte nicht mehr stehen und legte sich hinter ein Gebüsch. 2 Frauen entdeckten sie, fragten, ob sie helfen können, beruhigten sie und brachten sie zum Arzt. Um Gottes Willen, warum haben sie sich denn nicht auf die Straße gelegt, wollten die Frauen später wissen, also so, dass man sie entdeckt. Aber ist es nicht auch seltsam, frage ich, dass genau in solchen Situationen sie oft an den richtigen Fremden geraten? Ja, das stimmt, bestätigen auch die anderen Studenten. Eine rettende Hand, wo es hoffnungslos ist. Genau das sind Engel. Nichts anderes in dem Augenblick für sie und wahrscheinlich für niemand anderen mehr. Jeder kann es sein. Wieso sollten sie es erklären? Nun, da es meinem Kind etwas besser geht, den 4. Tag bereits in Folge, kehrt die Müdigkeit noch stärker zurück. Vielleicht hat sie sich ausgeruht, die Müdigkeit, hat eingesehen, dass sie ohnehin nicht gegen die Unruhe angekommen wäre und schlägt jetzt umso härter zu. Wenn es nicht nur Einbildung war, blickten die Leute dich erschrocken an, als du einem Freund zuliebe, der von seiner Frau verlassen war, zu einem runden Geburtstag stießt. Nach 5 Minuten hattest nicht einmal Platz genommen, musstest du schon wieder weg. Der Freund wollte dich schützen, unbewusst vielleicht auch sein genügend trauriges Fest. Als er dich zum Fahrrad begleitete, schossen von tief aus der Seele die Tränen in deine Augen, als er fragte, wie es dem Kind geht. Der Strom wollte gar nicht mehr versiegen und vermischte sich mit dem Rotz. Besser, wimmertest du, den 4. Tag in Folge besser. Aber es kann immer noch sein, dass... Du musst auch auf dich achten, meinte er, meinen alle um dich herum. Es ist schon ein Refrain, ohne dass jemand erklärt, wie das überhaupt geht und wann Gelegenheit wäre. Wann begann das alles? Immer wieder schaue ich im Kalender nach, zähle die Tage ab und kann nicht glauben, dass nicht einmal 1 Monat vergangen ist, seit dieses Leben begann. Nicht mit der Geburt Christi sollte die Zeitrechnung beginnen. Das ist ein Fehler, denn die Geburt ist eine Verknüpfung von dem, was war und sein wird. Eine Fortsetzung. Hingegen der Tod war nur für ihn selbst Auferstehung, die Peter Nadosch bis hin zu dem sacht gestreckten Oval durch das Licht schimmert, als Geburt schildert. Der Mutter, dem Vater, dem einen, wenn es ihn noch gab, denn der andere ist ewig, und den Jüngern schnitt Christi Tod das Leben in 2 Teile, die sie nicht verbinden konnten. Mehr als 2000 Jahre ist es her, aber in der Kommunion ist es jetzt passiert. Als sein Herz wieder zu schlagen begann, fragte Peter Nadosch, wie viel Zeit vergangen sei. 3,5 Minuten, antwortete der Arzt.
Seine Antwort war überzeugend.
Seine Antwort war überzeugend.
Anders hätte sie nicht lauten können.
Anders hätte sie nicht lauten können.
Entsprechend den Regeln seines Berufes.
Entsprechend den Regeln seines Berufes.
Hatte
er etwas Beliebiges gesagt.
Aber ich sah ihm an.
Aber ich sah ihm an.
Dass er es letztlich nicht sagen,
dass er es letztlich nicht sagen konnte.
Möglich.
Möglich.
Dass es nur zwei Minuten waren.
Dass es nur zwei Minuten waren.
Vielleicht auch mehr als sechs.
Vielleicht auch mehr als sechs.
Mehrere Millionen Jahre.
Mehrere Millionen Jahre sind innerhalb von dreieinhalb Minuten vergangen.
Wenn Tod und Geburt eines Menschen sich
berühren. Wenn Tod und Geburt eines Menschen sich berühren.
Vollzieht sich das Ereignis.
Vollzieht sich das Ereignis der Schöpfung. Die vielen Beschreibungen von Sufis, die sich nach Gott verzehren, sind keine Metaphern. Sie haben physisch sich so gefühlt und offenbar auch so ausgesehen. Wie ein vertrockneter Schlauch, schien nicht von dieser Welt zu sein. Immerzu flossen seine Augen über, sein Anblick der einer Frau, die ein Kind verloren hatte. Ja, genau, ein Kind. Die Literatur, auch die poetischen Bücher der Bibel, vergleichen die Gottesliebe stets mit der Liebe von Mann und Frau. Dabei weist der Eros lediglich in der jugendlichen Verliebtheit die gleichen Symptome auf. Zittern, Schlaflosigkeit, Verzückung, diese schon manische Intensität. Später, wenn sie beständig wird, setzt du die Liebe in ein Verhältnis. Dann ist sie nicht mehr absolut. Es wäre krank. Du kannst nicht ein ganzes Leben lang liebeskrank sein. Der viel nähere, jeder Mutter, jedem Vater unmittelbar einleuchtende Vergleich ist der zwischen Schöpfer und Geschöpf. Anders als die erotische Liebe ist die Elternliebe kein Vergleich, sondern eins zu eins, wie es ist. Gottes Liebe hört nicht auf, wird nicht weniger, kennt weder Zweifel noch Krisen, ergraut nicht im Alltag, hält noch den größten Schmerz aus, kennt nicht die Möglichkeit einer Trennung. Verzeiht jede, wirklich jede Verletzung und ist ohne Nachdenken zu jeder Selbstaufopferung bereit. Indes der Mensch vermag die Liebe seines Gottes nicht zu ermessen, fürchtet sich vor dessen Zorn, begehrt auf, wenn die Schöpfung nicht hält, was der Schöpfer verspricht, und kehrt erst in der Not zu ihm zurück. So viel bedürftiger ist Gott, angewiesen auf das Kind. Wahrscheinlich musst du dir sagen, dass du die paar Tage nicht für dich selbst hast, damit du die Ferien aushältst. Das Kind ist glücklich. Und also bleibt als Aufgabe, die Stimmung der Mutter etwas aufzuhellen. Zum ersten Mal zurück im Haus am Meer, wo sie mit dem Vater alle Sommer verbrachte, seit es mich gibt. Um die Ecke kommend, könnte er jeden Augenblick auf die Terrasse treten, mit dem Teller Wassermelone in der Hand. Du siehst ihn vor dir, in der unmöglichen Boxershort, die er für eine kurze Hose hielt, und dem hellen, zum Glück recht langen Hemd über den schmächtig gewordenen Beinen mit der rissig gewordenen Haut. Mochte er sein Leben lang so viel auf sein Ansehen gegeben haben, in den letzten 20 Jahren war es unmöglich geworden, ihm anständige Kleidung zu schenken. Das heißt, schenken konntet ihr ihm die Kleidung schon. Er bedankte sich auch überschwänglich. Nur zog er nichts davon an, weil er meinte, dass es sich nicht mehr lohnt, etwas Neues anzubrechen. Auf die Terrasse getreten, fragt der Vater sich, was du da tippst. Versteht es nicht recht, hält es im Grunde immer noch für Unfug, einen Ferientag am Laptop zu verbringen oder lesend. Konnte selbst niemals untätig sein, mit fast 90 Jahren nicht, fand täglich einen Fensterrahmen, der anzustreichen war, oder stand am Pool, um mit dem langen Stab den Boden zu putzen, wo ringsum bei den Nachbarn ein Putzroboter durchs Wasser düst. Wenn du nicht einmal im Jahr ein neues Buch auf den Tisch legtest, ginge deine Arbeit nur als Studieren durch. »Dordas michone«, sagte er bis zum Schluss oft, wenn die Mutter fragte, was du unten tust. Erlernt. »Hinunishrach chort«, kreischte die Mutter von oben. Hat er seine Wassermelone gegessen? Ihr habt nicht viel geredet. Reden war nicht eure Disziplin. Wünschte sich, dass du ihm öfters zuhörst. Bliebst bis zum letzten Urlaub. Das war im vorletzten Jahr, der widerspenstige, auch mürrische Sohn.
Im letzten Jahr waren bereits seine letzten Herzschläge ausgerufen, als du zum Flughafen rastest, um dich wenigstens noch zu verabschieden. Der Bruder, der eine Stunde vor dir eingetroffen war, simste, dass er noch erkannt worden sei. Da warst du schon froh. Dir nickte der Vater nur beiläufig zu, war ganz auf den Atem konzentriert unter der Maske. Als Arzt wusste er, dass nur noch der eigene Atem ihn retten konnte. Die Lunge zu 80% voller Blut. Keine Energie verschwenden, nur atmen. Es zog sich noch 4 Monate hin. Morgens und abends schwimme ich 15, 20 Minuten von der Bucht aus ins offene Meer, dieselbe Strecke zurück. Immer die gleiche Bewegung, der gleiche Atem, der gleiche kurze, unscharfe Blick übers Wasser. Vielleicht kommt der Zustand der Konzentriertheit am nächsten, durch die der Vater die Nacht überlebte. So abwegig er medizinisch ist, fällt mir der Vergleich durch eine der wenigen unpolitischen Episoden in den aufleuchtenden Details ein, in denen Peter Nardosch von seinem Leben in Ungarn erzählt. Für einen Westeuropäer ist es kaum glaublich, wie tief das Zeitgeschehen in die Lebensläufe und noch in die intimsten, also auch kindlichen oder sexuellen Erfahrungen eingewoben ist. Wäre die Familie in Iran geblieben, könnte es so sein. Bei den Verhaftungswellen, so auch bei der stark unter der Zensur stehenden Übertragung des großen Schauprozesses, gab es keinen Aspekt, der meine Familie nicht persönlich berührt hätte. Und eben in diesem Buch, in dem Peter Nardosch von den historischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts erzählt, von Krieg, von Völkermord, von Totalitarismus, berichtete Nardosch wie nebenher auch, wie er als Kind beim Schwimmen in einen Strudel geriet, der ihn nach unten zog. Jetzt verstand ich, was die Jungen mit ihrer Warnung gemeint hatten. Bleib nicht beim Wasser, denn man wäre wohl geblieben. So stark war die Sehnsucht, ein Fisch zu werden. Ein Stein, Laichkraut, blondes Licht. Und sich von der Strömung sacht schaukeln zu lassen. Stoß dich mit aller Kraft ab. Man muss sich von seiner tiefen Todessehnsucht abstoßen. Oder dann eben bleiben. Es lag etwas Ekstatisches auf dem Gesicht, das unter der Maske so gleichmäßig wie möglich atmete. Kein bisschen Schmerz, allerdings Anstrengung. Das Bewusstsein schien nicht mehr alles zu registrieren, aber das Wesentliche. Die beiden Söhne, die ums Bett herumstanden, den Arzt, der jedenfalls nicht mehr hoffnungslos wirkte, vielmehr anerkannte, dass es noch nicht vorbei ist. Was für ein zäher Hund. Sicher die ein oder andere Zahl, die ihm genug sagte, also wohl auch die 80%. Ein bisschen Mut sprach dir ihm zu. Borber, Borber, du dein Gebet. Merktest jedoch, dass es darum gerade nicht geht. Brauchte beides nicht. Nicht mal das Gebet, obwohl er so fromm war. Sein Nicken mehr pflichtschuldig. Selbst das Gebet war Verschwendung. Man muss sich von seiner tiefen Todessehnsucht abstoßen. Was ist seit jeher das Berückende am Meer? Am leeren, unendlichen Horizont? Das Berückende ebenso an der Wüste oder einer Gletscherlandschaft? Es ist nicht der Blick ins Nichts. Es ist die Schönheit des Nichts.
Wohin der Vater ging. Oder die Schönheit des Nichts. Essay von Navid Kermani. Es sprach Ole Lagerpusch. Ton und Technik Daniel Sänger, John Krohl und Sonja Röder. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2021.